Bauern am Marburg-Ottenberg, ein Ehepaar, wird eingeführt, ob ich das machen könnte. Da habe ich gesagt, naja, also wenn man sowas macht, braucht man ja den Vorstandsheiligenschein. Und ich bin ja nicht mehr Vorsitzender, ich habe ja den Heiligenschein an den Reinhard Reitenspieß abgegeben. Das macht also keinen Sinn, wenn Sie alle fragen, was kommt da der Klaus, der nichts zu sagen hat im Verband und macht eine hauptamtliche Einführung. Und ich sagte, der musste dann schon den Vorsitzenden hinschicken. Und dann sagte er, ja, aber der muss doch in Heuchelheim predigen. Sag ich, dann machen wir doch einen Ringtausch. Ja, also ich fahre nach Heuchelheim, weil unser Raum in Frankfurt ist so klein, wir bringen nur 12 Personen rein, sodass wir immer noch digital Gottesdienst feiern. Und das Video habe ich am Donnerstag aufgenommen. Das läuft so, dass ich heute Morgen bei euch sein kann und ich war auch schon lange nicht mehr da, von da habe ich gedacht, das ist auch mal schön, wieder nach Heuchelheim zu kommen. Allerdings ist es immer so, wenn man länger wo nicht war, dann fühlt man sich gleich so ein bisschen allein und einsam und da habe ich mir gedacht, ich muss mir Unterstützung mitbringen. Und deswegen habe ich ein ganz treues Gemeindeglied von uns dabei. Der ist jeden Tag in der Gemeinde, ob ihr es glaubt oder nicht, immer an der gleichen Stelle und er rührt sich nicht vom Fleck. Und wisst ihr was, der ist schon länger da als ich. Als ich kam, stand er schon in der Garderobe und seitdem steht er da. Irgendjemand hat ihn irgendwann mal vergessen. Kompliment an die Kinder, die sich so viele Sachen merken können. Irgendjemand hat sich anscheinend nicht gemerkt, dass er diesen Schirm besitzt. Und es ist erstaunlich, was sich bei uns in der Gemeinde noch so alles findet. Seit 4 Jahren hängt eine Fließjacke in der Garderobe, die anscheinend niemandem gehört. Und unsere Küche ist voller Tupperwaren, Schüsseln und sonst was. Einfach vergessen. Aber die Gemeinde verliert nichts. Es ist alles noch da. Und als ich letztes Mal wieder an diesem Schirm vorbeigelaufen bin, habe ich mich gefragt, weil ich eine lebhafte Fantasie habe, wie fühlt sich wohl so ein vergessener Schirm? Ich weiß, Schirme können nichts fühlen, aber stellt euch mal vor, so ein Schirm hätte Gefühle. Ich glaube, vergessen werden fühlt sich nicht schön an. Wahrscheinlich hat das jeder von euch schon mal durch, dass er eine Verabredung hatte, einen Termin und der andere hat einen vergessen. Ist kein schönes Gefühl, man kommt sich so ein bisschen doof vor. Und jetzt bin ich 17 Jahre in Frankfurt und dieser Schirm fühlt sich 17 Jahre lang vergessen. Deswegen kriegt er jetzt einen kleinen Troststreichler und wird wieder weggestellt. Vergessen werden ist nicht schön. Aber wie gesagt, vielleicht kennst du dieses Gefühl. Und vielleicht fühlst du dich auch manchmal vergessen. Nicht beachtet, übersehen, einfach abgeschrieben. Von Menschen vergessen. Manche Menschen aber, und Daniel hat es am Anfang auch gesagt, fühlen sich nicht nur von Menschen vergessen, sondern von Gott vergessen. In ihren Gedanken kommt sowas hoch wie, ich bin Gott nicht mehr wichtig. Und wenn Gott etwas an mir liegen würde, dann würde er sich mir doch zeigen oder etwas tun. Anscheinend hat Gott mich vergessen. Und wisst ihr, solche Gedanken, die tauchen nicht nur hin und wieder vielleicht in deinem und meinem Kopf auf, sondern sie finden sich auch in der Bibel. David betet zum Beispiel im Psalm 13, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? In Klammern, sogar David hatte dieses Gefühl, von Gott vergessen zu sein. Und vielleicht hat er das gebetet, als er auf der Flucht vor Saul war. Da hatte Gott ihm doch versprochen, David, du wirst König von Israel werden. Der große Prophet Samuel kam an und David wurde von der Schafsweide geholt und wurde gesalbt. Und dann passierte lange, lange Zeit nichts, was David zum König werden hätte lassen. Im Gegenteil, Saul wandte sich sogar gegen ihn, versuchte ihn zu töten. David musste in die Wüste fliehen und sich verstecken. Und vielleicht hat er es da gebetet: Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Und auch das Volk Israel kannte dieses Gefühl: Gott hat uns vergessen. Sie lebten in der Verbannung, weit weg von dem Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Der Tempel, das Zeichen der Gegenwart Gottes, zerstört. Gott, wo bist du? Hast du uns vergessen? Hast du uns verlassen? Wir sind doch dein Volk, aber wir erleben dich nicht. Vielleicht haben sie sich damals dann an dieses Versprechen erinnert, was Gott ihnen durch den Propheten Jesaja gegeben hat. Jesaja sagt im Auftrag Gottes: Gedenke daran, Jakob, und du Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht seist. Israel, ich vergesse dich nicht. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Hier steckt eine Zusage für alle schwarzen Schirme, für alle, die sich von Gott verlassen fühlen. Israel, ich vergesse dich nicht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass du dieses Israel, mal theologisch vielleicht nicht ganz korrekt, aber doch biblisch richtig, dass du Israel mal kurz ausblenden darfst und deinen Namen einsetzen darfst. Kuno, Gabi, wie auch immer du heißt. Ich vergesse dich nicht. Vielleicht betest du schon so lange für eine Sache, hast ein Anliegen, was du immer wieder vor Gott bringst, aber es tut sich nichts. Dann sagt Gott zu dir: Ich vergesse dich nicht. Vielleicht bist du auf deiner Arbeit nur eine kleine Nummer. Kaum jemand nimmt dich wahr, obwohl du treu und zuverlässig deinen Job erledigst. Du fällst nicht auf, du gehst in der Menge unter. Und denkst dir manchmal, würde es irgendjemand auffallen, wenn ich nicht mehr da wäre? Dann sagt Gott zu dir: Ich vergesse dich nicht. Und vielleicht bist du immer noch Single, obwohl du schon so lange Ausschau hältst und dir denkst, da muss doch jemand sein. Mir fehlt doch was. Und dann sagt Gott zu dir: Ich vergesse dich nicht. Oder du hast Gott so treu gedient, hast dich für ihn und seine Gemeinde eingesetzt. Aber du bist müde geworden, weil sich so wenig geistlich tut. Und dann höre die Worte deines Gottes, der zu dir sagt: Ich vergesse dich nicht. Vielleicht wird auch deine Kraft weniger, aber dafür werden die Krankheiten mehr. Du spürst dein Alter und etliche der Menschen, mit denen du groß geworden bist, leben schon nicht mehr. Dann sagt auch Gott zu dir: Ich vergesse dich nicht. Wisst ihr, das sind nur einige Situationen. Es gibt viele, viele mehr, in denen Menschen denken können: Gott hat mich vergessen. Er sieht mich nicht, er nimmt mich nicht mehr wahr. Oder er hat uns vergessen. Und ich finde auch, dieses Corona-Zeugs ist auch sowas. Es könnte endlich mal vorbei sein, oder? Langsam nervt's. Ja, wäre doch jetzt gut, wenn es doch, ne, einfach mal so ein Schnapp. Und machen wir dann mal: Gott, du kannst das doch. In unserer Gemeinde in Schwalbach hat vor 3 Wochen jemand gesagt: Ich bete jetzt einfach, dass Silvester Corona schlagartig verschwunden ist. Ich mir gedacht, du, das ist ein großer Glauben, ja. Aber wenn nicht, hat Gott uns dann vergessen? Ich glaube nicht, denn Gott sagt: Ich vergesse dich nicht. Und ich finde, diese 4 Worte, die haben es in sich. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt: Gott, warum vergisst du uns eigentlich nicht? Warum? Warum sind wir und warum bin ich dir so wichtig? Und deswegen ist es ganz gut, nochmal den ganzen Vers anzuschauen, was da steht. Gedenke daran, Jakob und du Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht seist. Israel, ich vergesse dich nicht. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Der erste Grund, warum Gott dich nicht vergisst, ist eigentlich ganz einfach. Gott sagt zu dir, ich vergesse dich nicht, weil ich dich geschaffen habe. Hier steht, ich habe dich bereitet, Israel. Ich habe dich bereitet, das heißt, keiner von uns ist ein Zufallsprodukt. Jeder von uns ist eine Idee Gottes, die Wirklichkeit wurde. Und dabei hat Gott es sich nicht einfach gemacht. Ich habe mir manchmal gedacht, so in unserer effizienten Zeit hätte Gott das sicherlich anders machen müssen. Weil überlegt mal, jeder von uns ein Einzelstück, was das an Zeit und so kostet, also... Also heutzutage hätte man einen Prototyp entwickelt und den hätte Gott dann auf den Kopierer gelegt und dann wäre das mal durchgerattelt. 1 Million. Zack, 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 zack. Und dann wären da 1 Million Kopien rumgelaufen. Und wenn Gott BVB-Fan wäre, dann gäbe es 1 Million mal Marco Reus. Und wenn er Bayern-Fan wäre, gäbe es 1 Million mal Thomas Müller. Und wenn er gern Schlager hören würde, gäbe es 1 Million mal Helene Fischer oder was auch immer. Ja, Gott hätte es sich doch einfach machen können. Warum macht Gott sich diese Mühe, dass er sich jeden Einzelnen überlegt und ausdenkt? Ist doch ineffektiv. Aber Gott sagt, nein, das seid ihr mir wert. Ich habe dich nicht nur geschaffen und ins Leben gerufen, ich habe dich bereitet. Und bereitet hat mich gleich am Psalm 139 erinnert, wo David betet, du hast meine Nieren, das ist ein Bild für unser Innerstes, bereitet. Und du hast mich gebildet, geformt im Mutterleib. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Bereitet, geformt, das heißt, Gott gibt sich Mühe mit jedem von uns, weil wir es ihm wert sind. Weil wir wertvoll sind. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Krimi kennt von Agatha Christie, der Wachsblumenstrauß, auch verfilmt mit Margaret Rutherford. Da geht es um ein Bild. Das ist jetzt eine Spoilerwarnung. Wer das Buch noch lesen will, sollte sich kurz die Ohren zuhalten. Da geht es um ein Bild, da ist ein Wachsblumenstrauß drauf. Und dieses Bild wurde von einem genialen Meister gemalt. Und deswegen ist es wertvoll. Das Problem ist nur, dass keiner weiß, dass dieses Bild von diesem Meister, von diesem Maler gemalt wurde. Und deswegen gammelt es mehr oder weniger so rum. Hängt an einer Wand und es laufen ständig Leute dran vorbei und keiner nimmt wahr, dass dieses Bild immens wertvoll ist, weil es von diesem genialen Künstler geschaffen worden ist. Allerdings laufen die Leute vorbei, nehmen es nicht wahr, aber es ändert nichts am Wert. Also wenn die Leute an dir vorbeilaufen, du bist von einem genialen Künstler geschaffen worden, vom lebendigen Gott selbst. Und ob die Leute um dich herum das wahrnehmen oder nicht, ist völlig egal. Du bist wertvoll, weil Gott dich geschaffen hat. Und ob du das selber glauben kannst oder nicht, ist auch egal. Du bist und bleibst wertvoll. Die Wahrnehmung ändert nichts daran, genauso wie dieses Bild, was da hing, wertvoll war. Und der Einzige, der es wusste, war der Mörder, der deswegen alle umgebracht hat, um an dieses Bild zu kommen. Aber der Punkt ist, dieses Bild ist wertvoll, weil es dieser Künstler gemacht hat. Und du bist keine Kopie. Du bist ein einzigartiges Meisterstück eines genialen Gottes. Und deswegen bist du wertvoll. Und ganz ehrlich, wenn Gott sich Mühe gibt, damit du auf diese Welt kommst, wenn du ihm das wert bist, dass er dich einzigartig schafft, warum sollte er dich dann vergessen? Er vergisst dich nicht, weil er dich geschaffen hat. Und er hat dich nicht nur geschaffen, er hat dich auch für eine bestimmte Aufgabe, für einen Zweck geschaffen. Das steht auch hier. Ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht seist. Knecht ist jetzt nicht unbedingt so ein modernes Wort, was wir ständig benutzen. Mancher sagt, ich fühle mich wie ein Knecht oder geknechtet, wenn er von der Arbeit heimkommt. Aber Knecht zeigt, dass wir einen Auftraggeber haben, dass wir jemand unterstellt sind. Und letztlich heißt es, Gott sagt, ich vergesse dich nicht, weil ich einen Auftrag für dich habe. Und Gott hat Israel zu seinem Volk gemacht, weil er einen Auftrag für dieses Volk hatte. Dieses Volk sollte vorleben, was es bedeutet, mit dem einzig wahren Gott zu leben. Es sollte ein Licht sein für die anderen Völker. Es sollte zeigen und ein Hinweis sein auf diesen genialen Gott, damit die anderen sagen, boah, wenn es so ist, mit Gott zu leben, dann wollen wir das auch. Israel war berufen, beauftragt, ein Licht für die anderen zu sein. Kommt euch das bekannt vor? Das finden wir auch im Neuen Testament, dass Jesus zu uns sagt, ihr seid das Licht der Welt. An dir und an mir, an uns als einzelne Christen, aber auch als Gemeinde, sollen die Menschen sehen, wie Gott ist. Sollen sie seine Liebe erkennen. Durch unser Leben sollen sie ins Nachdenken kommen über Gott. Gott hat etwas vor mit dir. Er hat einen Auftrag für dich. Und um es vielleicht mal ein bisschen überspitzt zu sagen, du bist nicht auf dieser Welt, um ein möglichst schönes und bequemes Leben zu haben. Du bist auf dieser Welt, weil Gott etwas mit dir vorhat. Und auch Gott ist nicht die Garantie dafür, dass du ein schönes, bequemes Leben hast. Gott ist nicht unser Butler, der immer kommt, wenn wir etwas brauchen und es uns reicht. Er ist unser Chef. Er ist der Herr. Und er ist und bleibt der Herr. Aber weil er ein guter Chef ist, kennt er dich, kennt er deinen Namen. Und weil er ein guter Chef ist, wird er dich nicht vergessen. Ist er kein Chef, der durch eine Firma geht und sagt, ah, wie heißen Sie nochmal, wer sind Sie nochmal, irgendwo habe ich Sie vielleicht schon mal gesehen. Sag es, ich vergesse dich nicht. Du bist mein Diener, ich habe was vor mit dir. Ein guter Chef vergisst seine Mitarbeiter nicht. Und dann gibt es da noch einen dritten Grund. Gott vergisst dich nicht, weil er dir vergibt. Hier steht, ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Ich muss euch ehrlich sagen, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mir gedacht, das hört sich so locker flockig, so leicht an. Ja? Als würde Gott einen Schwamm nehmen, wie früher beim Tafeldienst, und würde mal kurz die Tafel sauber machen und das war's dann. Das war auch nervig, aber war jetzt kein großer Aufwand. Oder als würde Gott mal mit dem Finger schnippen und zack, ist die ganze Sünde weg. Aber ganz ehrlich, es war nicht leicht für Gott. Und das meint dieses Bild auch nicht. Dieses Bild meint, so wie eine Wolke oder wie der Nebel sich völlig auflöst, so ist auch unsere Schuld völlig weg. Aber das hat Gott etwas gekostet, das hat ihn Mühe gemacht. Und Gott hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Er wurde Mensch und starb am Kreuz von Golgatha. Und Petrus bringt das später in seinem Brief auf den Punkt, wenn er sagt, denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichen Silber oder Gold. Das wäre für Gott kein Problem. Wenn Gott Geld braucht, verkauft er mal kurz die Alpen oder sowas oder den Mars und er hat genug. Geld ist nicht das Problem von Gott. Er hat euch losgekauft mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Jesus Christus. Was für ein immenser Preis. Was hat Gott hier für uns bezahlt? Wir sind ihm das Leben von Jesus wert. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr für etwas viel Geld bezahlt habt, dann passt ihr da auch gut drauf auf. Manche Männer sind so, wenn sie ein neues Auto haben, ja, dann passen sie da gut drauf auf, weil es teuer ist. Und ich erinnere mich noch, als ich mich verlobt habe, damals habe ich diesen Ring hier gekauft für die andere Hand. Ja, weil damals war ich Berufseinsteiger in Tabor, 150 D-Mark Taschengeld, ja, war nicht die Welt. Aber weil ich so altmodisch bin, wollte ich die Ringe zahlen. Meine Frau hat gesagt, wieso, ich verdiene doch voll, ich kann heim, denn ich spare. Und dann habe ich gespart und habe diese Ringe hier gekauft. Und dann haben wir uns verlobt. Und er kam dann links und weil er auch der Hochzeitsring sein soll, der Ehering, war er ein bisschen wackelig hier an der Seite. Und wir hatten nichts Besseres zu tun, als eine Schiffstour zu machen. Und ich stand an der Reling, hatte die Hand so, ne, weil ich war noch nicht gewohnt, dass da was hängt. Und plötzlich fiel mein Blick auf den Ring, wie er sich so langsam nach vorne bewegte. Und zack, war der Finger da, die Hand da. Und so bin ich dann rumgelaufen. Ich dachte, ich werde es nicht diesen, also erstens hat er mich viel Geld gekostet, aber dann hängen ja auch noch die Emotionen und so weiter dran. Ich dachte, den verliere ich nicht. Auf den passe ich auf. Und so ist es bis heute. Wenn ich für etwas viel Geld zahle, wenn mir etwas etwas bedeutet, dann passe ich drauf auf, dann vergesse ich das nicht. Und jetzt ganz ehrlich, warum sollte Jesus erst für dich sterben und dich dann vergessen? Das macht doch keinen Sinn. Gott vergisst dich nicht, weil Jesus für dich gestorben ist. Gott vergisst dich nicht. Wir sind seine Geschöpfe. Er hat dich und mich bereitet, einzigartig. Darum sind wir wertvoll und er passt auf uns auf. Wir sind seine Diener. Er hat einen Auftrag für dich, etwas vor mit dir. Und deswegen vergisst er dich nicht. Und wir sind seine Kinder. Er hat uns unsere Schuld vergeben. Und deswegen vergisst er dich nicht. Was ist unsere Reaktion darauf, die richtige Reaktion? Auch das verrät uns Jesaja übrigens im nächsten Vers. Jauchzt ihr Himmel, denn der Herr hat's getan. Jubelt ihr Tiefen der Erde. Ihr Berge frohlockt mit Jauchzen. Der Wald und alle Bäume darin. Die Antwort darauf, dass Gott uns nicht vergisst, ist, dass wir loben und danken, jauchzen und jubeln und frohlocken. Wir freuen uns an unserem Gott und loben ihn. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und am Schluss, für alle, die Probleme mit dem Gedächtnis haben, so wie ich, die Predigt in einem Satz. Gott vergisst dich nicht. Bitte vergisst du ihn auch nicht. Gott vergisst dich nicht, bitte vergisst du ihn auch nicht. Amen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist, ja, super. Also, was ein Segen, dass das mit aufgezeichnet wurde, dass man sich nochmal antun kann.